Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Netzpolitik.org Podcast. Wir wollen heute ein bisschen sprechen in kleinerer Runde über den Facebook-Skandal. Und in unserer Runde sitzen Markus Beckedahl, Ingo Dachwitz und ich. Ich bin Konstanze Kurz. Und ich glaube, am Anfang wollen wir ein bisschen zusammenfassen, was ist eigentlich passiert. Das macht am besten mal Ingo.
Okay, das ist natürlich immer die Frage, wie ausführlich machen wir das jetzt noch, aber zumindest einmal kurz die Fakten zusammensammeln. Also es ist jetzt im vergangenen Monat hat das Thema große Aufmerksamkeit bekommen. Cambridge Analytica, eine britische oder selbsternannte Big Data Analysefirma, hat auf unerlaubtem Wege Daten von Facebook-Nutzerinnen und Nutzern erhalten.
Millionenfach.
Millionenfach. Um wie viele Millionen es sich handelt, ist derzeit ja noch umstritten. Es ist zwischen Facebook, Cambridge Analytica sagt selber, es sind so 30 Millionen. Facebook selber spricht von knapp 90 Millionen.
Bis zu
90 Millionen. Zwischendurch hieß es immer 50 Millionen. Auf jeden Fall umfangreiche Daten von Facebook-Nutzerinnen erhalten, um auf dieser Grundlage eben politische Manipulationen vornehmen zu können, sogenanntes Micro-Targeting, also auf die Persönlichkeit zugeschnittene Wahlwerbung und Wahlinformationen, um unter anderem im US-Wahlkampf Einfluss zu nehmen. Kolportiert wird auch, dass es auch eine Rolle gespielt haben soll im Brexit-Wahlkampf sozusagen, wie ohnehin schon länger offensichtlich in Kampagnen, unter anderem in Afrika und in der Karibik.
Also letztlich haben wir einen internationalen Skandal, der auch überall berichtet wird in allen Sprachen, denn die Wahlmanipulationen waren natürlich nicht nur in den USA oder Großbritannien, sondern eben in weltweiten Kampagnen.
Dazu muss man auch noch mal kurz erklären, Cambridge Analytica ist vielen nicht neu, weil bereits im Jahr 2015 hat der Guardian seinerzeit Facebook auch darauf hingewiesen, dass Cambridge Analytica da Daten rausgenommen hat. Erstmalig darüber berichtet. Im deutschsprachigen Raum sind sie durch einen Artikel im Das Magazin vom Tagesanzeiger vor 1,5 Jahren sehr bekannt geworden. Der Titel war, glaube ich, die Bombe. Mhm. Und Cambridge Analytica hat ja die Daten aus Facebook dadurch bekommen, dass es einen Wissenschaftler gab, der seinerzeit 2014, 2015 ein Quiz angeboten hat, was wiederum größtenteils Clickworker verwendet haben sollen, die gleichzeitig auch über die Open Graph Funktion von Facebook all ihre Freunde gleich mitverkauft haben. Das sollte alles zu Schulungsforschungszwecken erfolgen. Quasi über dieses Quiz sind die Freunde und Freundeslisten halt rausgekommen und sind dann an Cambridge Analytica weiterverkauft worden.
Genau, und das war eben ein Alexander Kogan, heißt der Wissenschaftler, der zu der Zeit am Center for Psychometric Studies an der Cambridge University tätig war, die eben sehr viel in diesem Bereich irgendwie geforscht und gearbeitet haben. Wie lassen sich eigentlich Persönlichkeiten oder die Psyche analysieren in Datenform anhand von beispielsweise Facebook-Likes und anderen Daten, die man hat. Und der hat eben in Zusammenarbeit mit Cambridge Analytica da eine App aufgesetzt als Drittanbieter bei Facebook und hat eben behauptet gegenüber Facebook und anderen und auch den Nutzerinnen und Nutzern, dass das eben für wissenschaftliche Zwecke gewesen wäre. Das ging allerdings aber eben 1:1 weiter an Cambridge Analytica.
Gut, nochmal, warum kommt das jetzt alles so raus und wird so groß? 2015, erste Berichterstattung über Cambridge Analytica, 2016 oder so war dann die Bombe. Als Folge der Trump-Wahl war es ein einfaches Erzählmuster, damals schon umstritten, ob tatsächlich so eine Psychometrie in Verbindung mit Big Data als Produkt wie Cambridge Analytica es verkaufte, auch da wirksam ist oder ob das nur sehr viel PR ist. Aber jetzt war quasi, oder ist das neu, dass es einen Whistleblower gibt, Christopher Wohl oder
Wiley.
So?
Wiley.
Hm. Wiley. Der einer der Cheftechniker bei Cambridge Analytica zu dem Zeitpunkt war, jetzt Gewissensbisse oder Probleme bekommen hat und sich quasi wiederum dem Guardian, Channel 4 und der New York Times geöffnet hat. Und das war vor 3 Wochen und auf einmal haben wir seit drei Wochen einen Facebook-Datenskandal, was uns total überrascht, weil Facebook hatte teilweise schon größere Datenskandale, die sie aber immer durch dieselbe Krisen-PR innerhalb von 3 Tagen ausgetreten bekommen hatten. Und jetzt sind wir schon in der 3. Woche und Mark Zuckerberg muss morgen und übermorgen vom US-Kongress aussagen.
Genau, ist auf jeden Fall vom Cambridge Analytica-Skandal dann endlich auch zu einem Facebook-Skandal geworden.
Na, vielleicht sogar ein Stück größer. In den USA gibt es ja immer noch die Riesendebatte um die Wahlmanipulationen von den US-Präsidentschaftswahlen 2016 und eine Verbindung wird gerade in den US-Medien ganz stark hergestellt, dass also dieser Datenskandal auch verbunden sein könnte mit der Collusion, denn die Collusion ist ja sozusagen der Vorwurf, der immer noch im Raum steht, dass also Trump sich mit den Russen gemeinschaftlich die Wahl quasi so hingedengelt hätte. Und da gibt es natürlich einen Zusammenhang, insbesondere in medialen. Faktisch haben wir da noch relativ wenig, aber sicherlich werden die Fragen da auch hingehen.
Also wir haben hier vor allen Dingen es mit einem multikomplexen Skandal zu tun. Das, was du angesprochen hast, spielt vor allen Dingen für die US-Innenpolitik eine Rolle, ist in Deutschland aber eher weniger das Problem. In Großbritannien diskutiert man eher über den Einfluss auf den Brexit. Dann hast du die Debatte über Microtargeting. Ja, nein. Jahre nachdem eigentlich alle immer begeistert waren von Obamas Big Data Strategien, kommt jetzt auf einmal so das Nachdenken, ist das eigentlich alles so toll, was es da gibt? Dann haben wir noch die Diskussion über, haben wir eigentlich Regularien für Online-Werbung, vor allen Dingen Online-Politik-Werbung? Und dazu kommt dann noch, wie gut geht es eigentlich dem Datenschutz? Funktioniert der Datenschutz überhaupt ganz gut? Und wir haben es mit der Marktmacht von Facebook zu tun. Das alles zusammengerührt ergibt jetzt einen multikomplexen Facebook-Skandal, wo es manchmal auch sehr schwierig ist, dann darüber zu diskutieren, weil man erstmal immer abtasten muss, welchen dieser vielseitigen Aspekte interessiert denn eigentlich einen Interviewpartner oder Kommunikationspartner.
Und letztendlich kann man sogar noch größer erziehen als Facebook-Skandal. Es geht letztendlich ja um sozusagen Facebook und auch das, was Cambridge Analytica gemacht haben, ist ja letztendlich Auswuchs des Datenkapitalismus, also sozusagen dieses Wirtschaftsmodells, das in den letzten Jahren mehr und mehr sich etabliert hat oder etabliert wurde auf Druck oder mit viel Einsatz quasi von Akteuren und letztendlich da, wo die Debatte gut ist, geht es dann auch mal um die größeren Fragen. Oft ist dafür allerdings ja nicht so viel Zeit in den Medien, weshalb wir auch ja zum Beispiel diesen Podcast heute hier machen.
Na, ich glaube, man kann schon ein bisschen davon reden und das schreiben jetzt auch tatsächlich viele, sowohl im deutschsprachigen Raum wie auch im englischsprachigen Raum. Wir haben mit einer gewissen Zeitenwende zu tun, weil die Riesenwelle, die dieser Skandal verursacht hat, schon dazu führt, dass es grundsätzliche Debatten gibt. Und zwar nicht nur um die Frage des Datenschutzes und noch verbunden mit den Änderungen, die in Europa kommen, dann ja im Mai wegen der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch noch mit der Manipulationsmacht. Und die Fragen verbunden zu sehen, machte, glaube ich, auch so einen nachhaltigen Skandal, vielleicht noch damit verbunden, dass sowohl Sandberg wie auch Zuckerberg, also beide, glaube ich, am Anfang nicht gut eingeschätzt haben, wie doll die Welle wird und die ersten Statements einfach nicht besonders hilfreich waren. Und diese Zurückrudern in 2, 3 Punkten war, glaube ich, PR-technisch nicht allzu klug.
Also man kann das vielleicht auch nochmal so erklären, ne? Weil wir haben jetzt Cambridge Analytica eingeführt, warum Facebook wahrscheinlich erstmal diese Krisen-PR angewendet hat, die dann nicht funktioniert hat, nämlich man fühlte sich erstmal nicht so wirklich angesprochen oder betroffen. Man schätzte das so ein, dass da ein externes Unternehmen, Cambridge Analytica, quasi Facebook missbraucht hätte, erst durch die Berichterstattung der Journalisten, die das halt dann enthüllt hatten, kam halt raus, Facebook wurde von denen schon 2015 über die Situation aufgeklärt und Stellungnahme gebeten. Facebook hat damals nicht reagiert in dem Sinne, dass sie eigentlich die Verantwortung gehabt hätten, mit Rechtsanwälten gegen Cambridge Analytica vorzugehen. Und vor allen Dingen hat man es unterlassen, die betroffenen Nutzer zu informieren. Das holt man ja jetzt erst nach. Also man hat quasi wie immer versucht, alles auszusitzen. Und das ist ihnen jetzt so im Nachhinein auf die Füße gefallen in dieser ganzen Gemengenlage, die auf einmal ja, das Unternehmen so an die Wand stellten, aus vielfältigen Aspekten oder aus vielfältigen Gründen, womit man wahrscheinlich nicht gerechnet hatte.
Naja, Sie haben schon ein paar technische Änderungen im Laufe der Zeit, sozusagen ab diesem Quiz, weil die Leute geklickt haben, schon ein paar technische Änderungen in Bezug auf die API vorgenommen. Und da haben Sie jetzt auch versucht, so ein bisschen hinzudrehen, aber es war halt auch nicht sehr glaubwürdig, dass Sie das so ernst genommen haben. Vor allen Dingen aber führte zu der Frage, die größer ist als Cambridge Analytica, nämlich, wer konnte das noch in dem langen Zeitraum? Also wer hat noch solche Sammlungen? Und das war auch gerade jetzt am Wochenende wieder so, dass halt neue Firmen, neue Namen, andere Data Broker mit ins Spiel kommen. Und diese Idee, das waren noch so die ersten Pressemitteilungen, ja, Missbrauch, Data Breach hat halt nicht verfangen, weil schnell klar war, dass Facebook mit im Skandalboot sitzt.
Genau, also einerseits durch das Geschäftsmodell, das eigene, das darauf beruht, eben Nutzerinnen und Nutzer möglichst transparent zu machen, möglichst viel über sie zu wissen, damit ihre Aufmerksamkeit möglichst gut vermarktet werden kann, während gleichzeitig Nutzerinnen und Nutzer möglichst im Dunkeln bleiben sollen, nicht verstehen sollen, was passiert eigentlich mit den Informationen über mich, wer erreicht mich aufgrund welcher Tatsachen hier und mit welchem Wissen werde ich hier eigentlich angesprochen von der anderen Seite. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist Facebooks sozusagen super laxe, verantwortungsloser Umgang eben mit Drittparteien, die eben über diese Schnittstellen an Daten rankamen. Da kamen jetzt genau diverse Dinge ja gerade nochmal zusammen. Das eine ist, dass weitere Firmen wie Cambridge Analytica jetzt eben auch gesperrt wurden. Aggregate IQ, die irgendwie eng, eine kanadische Firma, die eben eng mit Cambridge Analytica irgendwie zusammenarbeiten sollen oder zusammengehören sollen. Plus jetzt Anfang der Woche CubeU, die letztendlich nach dem gleichen Prinzip wie Cambridge Analytica beziehungsweise diese Scheinfirma, über die damals die Daten abgegriffen wurden, ja, an Likes und persönliche Daten von Nutzerinnen und Nutzern gekommen sind, wo eben auch Nutzer ein Quiz machen konnten, hier what you are, what you like, heißt es eben dann, seine Persönlichkeit analysieren lassen können, aufgrund von Facebook-Likes. Auch da wieder übrigens eine Firma, die zumindest die Macher dieser CubeU-Firma sagen, auch die haben, sagen sie, haben irgendwie mit der Universität Cambridge zusammengearbeitet, kooperiert. Also da muss man also sich echt langsam mal fragen, was ist das eigentlich für ein Laden? Also gerade dieses Psychometrics Center der Cambridge Universität und da auch gleich auch da wieder Abgriff von Daten von Freunden der Nutzerinnen und Nutzer.
Also die Kontaktleute sind, gibt auch schon so im Schnittzahlen. Ich habe jetzt gelesen, dass sie zwischen 250 und 330 Personen jeweils gewesen sein sollen. Also so kommt die große Millionenzahl
zustande. Das ist, glaube ich, die durchschnittliche Menge an Freunden, die man hat, 337 oder so. Und da
das ist ja noch genauer.
Also, weiß ich jetzt auch nicht, aber habe ich im Kopf, das ist die Zahl, wie dann auch Facebook das Ganze multipliziert hat, nämlich die Nutzer der App, dieser Quiz-App mal irgendwie der durchschnittlichen Facebook-Freundeszahl.
Ich glaube, es kommt auch noch dazu, weil du jetzt diese konkrete Zahl nennst, so die ersten paar Tage haben die halt so gar nichts auf den Tisch gelegt in Bezug auf faktische Informationen. Weil die Presse ja immer zuerst wird natürlich, wie viele sind betroffen, vielleicht noch aus welchen Ländern, die wissen ja bis heute nicht, wie zum Beispiel die europäischen Länder konkret betrifft. Wir haben erst sehr viel später Zahlen bekommen, man hatte so den Eindruck, das ist so eine gewisse Hilflosigkeit und ein Nicht-Überschauen der eigenen technischen Systeme, was natürlich den Eindruck noch verstärkt hat.
Ja, das nehme ich denen aber nicht ab.
Nein,
so,
natürlich auch nicht.
Also das ist ein Unternehmen, was in Echtzeit riesige Datenmengen erforschen kann und ich nehme denen nicht ab, dass sie nicht in der Lage sind herauszufinden, wer denn mal wann eine App gemacht hat, wenn die sonst alles über sämtliche Nutzer, inklusive lauter Informationen, wer auch rauskam, bis hin zu mit wem hast du eigentlich auf deinem Android-Telefon telefoniert, speichern und verarbeiten können.
Genau, und vor allen Dingen, wenn es seit 2015 eigentlich eben bekannt war und Facebook das eben seit 2015 wusste. Ja, vielleicht sollen wir nochmal eben, es kommen ja so noch diverse unterschiedliche Sachen jetzt zusammen, interessanterweise. Du hast jetzt gerade schon die Android-Telefon, also sozusagen Facebooks private Vorratsdatenspeicherung über das Sloppy-Berechtigungsmanagement bei Android irgendwie angesprochen, also dass Facebook über die App auch Daten gesammelt hat, also sozusagen Anrufdaten, SMS gesammelt hat von Android-Nutzern der App. Das kommt jetzt noch in dem Moment zusammen, dann kommt irgendwie noch hinzu. Natürlich ist es jetzt gerade, sind die Medien jetzt gerade auch dankbar für Informationen oder für solche Sachen, die sind vorher, ähnliche Fälle sind ja vorher auch schon immer bekannt gewesen, da gab es noch nicht so viel Aufmerksamkeit dafür. Und jetzt die Info, dass Mark Zuckerberg mit Journalisten auf Facebook geschrieben hat über den Messenger und dann jetzt, ohne die zu benachrichtigen, die Nachrichten dann aus deren Inbox gelöscht hat.
Also rausoperiert sozusagen. Also,
das wird jetzt als Feature verkauft, weil er da jetzt auffiel, das bekommt demnächst jeder.
Aber vielleicht später.
Ja klar, ne? Also das ist total absurd.
Ja, aber im Prinzip ist es ja erstmal, aus unserer Sicht ist es sicherlich erstmal was Gutes, dass die Presse so aufmerksam ist und jetzt auch kleinere, gar nicht unbedingt zusammenhängende Skandale auch berichtet werden. Hm. Ich finde auch, dass so diese Data-Broker-Industrie nochmal beleuchtet wird, das kann sicherlich nur nutzen. Aber ich finde, wir haben auch nochmal einen anderen Aspekt, weil Ingo gerade so ansprach, die psychometrische Forschung, ich glaube, wir haben in den letzten 2-3 Jahren auch sehr viel mehr Forschung, internationale Forschung darüber, wie man Menschen manipulieren kann, wie viel wir darüber wissen, wie sie reagieren, wie sich Emotionen in diesen Netzwerken ausnutzen lassen. Da ist ja, glaube ich, auch von der akademischen Seite eine Menge passiert und wir haben, glaube ich, auch diese knappen Wahlausgänge. Der Brexit war sehr knapp. Auch bei den US-Wahlen war der durchaus eine knappe Entscheidung. Und ich glaube, das führt dazu, dass es politischer debattiert wird, zusammen mit dieser riesen Medienmacht. Denn das Anwachsen auf so viele, also auf 2 Milliarden Nutzer, hat natürlich auch eine Folge für die Meinungsmacht. Ich glaube, das kommt einfach zur rechten Zeit, oder?
Also es kommt, sagen wir mal, besser spät als nie. Also ja, das natürlich schön gewesen, wenn es vorher schon ein Thema gewesen wäre. Aber das, sagen wir mal, das überrascht uns halt, dass wir jetzt seit 3 Wochen eine Diskussion haben, wo das Thema eigentlich in den Massenmedien funktioniert. Und das, obwohl auch vielen Journalisten bewusst ist, dass das ein Thema ist, was wiederum von der Reichweite her eher ein Underperformer ist. Ne? Also es gibt ja Gründe, warum Netzpolitik oder netzpolitische Themen nicht ganz so häufig, sagen wir mal, in Talkshows diskutiert werden, weil dann schalten die ganzen Alten ab, die das nur aus dem Fernsehen kennen und sich selbst nicht betroffen fühlen. Und das ist nun mal die Hauptzielgruppe.
Na, und wir anderen wollen nicht ständig daran erinnert werden, dass wir in so einem Dilemma leben, dass die Dienste, denen wir uns anvertrauen und von denen wir uns inzwischen eben so abhängig gemacht haben, weil sie eben unsere digital-soziale Infrastruktur darstellen, uns zwingen quasi, unsere Daten preiszugeben. Dann wollen ja die Leute auch nicht ständig daran erinnert werden, dass sie dies nutzen.
Interessant war noch, die ersten paar Tage ging ja gleich so dieser, ihr habt den Hashtag bestimmt auch alle gesehen, Delete Facebook, also die Frage, wird da eine Welle entstehen? Auch weil es ein paar Prominente gab, ich glaube am prominentesten wahrscheinlich Elon Musk. Hm.
Der muss erstmal beweisen, dass er tatsächlich auch nach 2 Wochen immer noch gelöscht ist oder das nur suspended hat als PR-Ding.
Aber da war auch noch Mozilla, glaube ich auch sehr öffentlichkeitswirksam. Heute hat Steven Wozniak, einer der Apple-Gründer, auch noch sozusagen die Deaktivierung seines Accounts.
Ja, da muss man halt gucken, ob Wozniak jetzt nicht zu Instagram gelaufen ist, so was ich mir vorstellen kann.
Ja, Apple hat jetzt auch eine Strategie. Da gibt's ja jetzt auch, also so ein bisschen zwischen den Tech-Konzernen sieht man sehr deutlich, da ist eine Rivalität. Ja, also es ist nicht so richtig zu einer Welle geworden, finde ich. Aber es gibt schon so einige Prominente, die sich jetzt verabschiedet haben.
Genau, spielt immer Eigenmarketing auch mit rein. Wir als netzpolitik.org haben uns noch nicht verabschiedet, da können wir vielleicht zum Abschluss nochmal drüber sprechen.
Wir hatten einige Forderungen der Kommentierenden bei uns.
Ich würde gerne, weil das tatsächlich, finde ich, in der Berichterstattung immer noch sehr unter oder zu unterbeleuchtet ist tatsächlich nochmal das Thema Microtargeting besprechen, weil darum geht es ja letztendlich. Das ist ja das Potenzial, über das wir sprechen, das Manipulationspotenzial. Während der Aufreger natürlich immer erstmal ist, okay, da sind jetzt irgendwie Daten abgezogen worden und Facebook war da sehr fahrlässig, beziehungsweise hat es eben auch billigend in Kauf genommen, dass da Drittanbieter sich an den Daten zu schaffen machen oder es sehr, sehr leicht hatten, an Daten zu kommen. Aber tatsächlich, wofür werden diese Daten eigentlich eingesetzt? Wie funktioniert Microtargeting? Finde ich, kommt immer noch ganz schön zu kurz. Wobei du sagst zwar, es gibt mehr Forschung, aber so richtig wissen wir es natürlich, können wir es immer noch nicht groß sagen. Also sozusagen große, also quantitative Studien beispielsweise zur Wirkung von Microtargeting im politischen Bereich.
Genau, also was, sagen wir mal, neu auch in dieser ganzen Debatte ist, ist, dass halt Microtargeting massiv im Wahlkampf genutzt wird.
Also politisch.
Es gab ja einen Shift der Werbeetats Richtung Online. Und früher haben dann Parteien irgendwie 1 Million Banner-Einblendungen bei Spiegel Online gekauft. Das war relativ schwer auf bestimmte Zielgruppen abstellbar. Jetzt haben wir den ersten Bundestagswahlkampf hinter uns, wo signifikante Teile der Partei-Werbeetats erstmal Richtung Online gegangen sind und dann online vor allen Dingen in Richtung Facebook gegangen sind, weil Facebook halt die praktische Zielgruppenanalyse nach Mikrozielgruppen ermöglicht hat. Und darüber gibt es aber relativ wenig Transparenz, wie viel Geld tatsächlich erfolgt ist. Aber es gab jetzt dieses Wochenende eine Zahl, die halt recht plastisch ist. Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie im Rahmen ihrer PR-Aktivitäten im letzten Jahr knapp 5 Millionen Euro für Werbung in sozialen Medien ausgegeben hat. Und explizit genannt wurden Facebook, Instagram und Twitter. Und man kann davon ausgehen, dass von diesen 5 Millionen halt der große Batzen an das Facebook Ökosystem gegangen ist.
Na, Ingo hatte ja im Rahmen des Wahlkampfs auch mal alle Parteien angeschrieben und hat sozusagen versucht, für einen Artikel für unsere Redaktion rauszukriegen, was eigentlich die Etats sind und welche Ziele. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wer da überhaupt irgendwas gesagt hat und was sie gesagt haben?
Ja, also insgesamt waren die sehr verschlossen. Also man muss wirklich sagen, an der Stelle nur die Grünen und die Linken haben wirklich offen über das Thema gesprochen.
Oh nein, jetzt werden die uns alle wieder links-grün nennen.
Das ist einfach ein Fakt. Kann man nachlesen.
Das sind auch die wahrscheinlich am wenigsten investiert haben.
Oder? Na, die Grünen zum Beispiel, glaube ich, haben gesagt, die haben einen großen Anteil oder haben irgendwie wollten so die Hälfte oder, glaube ich, ein gutes Drittel oder irgendwie was dazwischen ihres Budgets für online ausgeben. Ist dann immer noch die Frage, was geht dann für Microtargeting tatsächlich raus? Aber man muss schon davon ausgehen, dass alle Parteien das gemacht haben. Und
aber
dafür,
sagen wollten sie dir nicht.
Genau, nee. Also die wenigsten wollten, also am schlimmsten waren SPD und CDU. Die haben wirklich so gut wie gar nichts sagen wollen, außer, naja, wir haben so Pi mal Daumen insgesamt so ein Budget von 20 Millionen für die Wahlkämpfe oder für den Wahlkampf. Mehr sagen wir nicht. Man hat halt gesehen, die FDP hat es sehr professionell genutzt. Die haben dann beispielsweise Netflix-Fans Anzeigen mit einem Walter White Konterfei aus Breaking Bad gezeigt und so für Breitbandausbau geworben quasi. Die haben das ziemlich am professionellsten eigentlich mitgenutzt. Aber eigentlich haben alle Parteien und dann vor allen Dingen aber eben auch Facebook und Instagram dafür genutzt, um sozusagen Microtargeting zu machen. Das ist ja der Punkt. Auch ohne, dass man jetzt wie Cambridge Analytica Daten sich selber raussaugt und eigene Analysen macht, kannst du ja dank der Tools von Facebook eben sehr, sehr einfach zielgenau die Leute ansprechen, die du haben möchtest. Du musst dir nur vorher überlegen, wen möchtest du haben. Aber du hast ja da den Microtargeting-Baukasten sozusagen, den Werbebaukasten, wo du eben sehr handlich auswählen kannst, okay, wen möchte ich ansprechen, welche Altersklasse, welche Region, welche Merkmale, welche Geräte, Religion, sexuelle Orientierung, Interessen und so weiter. Und wen möchte ich vielleicht auch aussortieren. Also das ist für die Partei natürlich total praktisch. Ja, sie sprechen nur nicht gerne darüber.
Genau, weil die Parteien stecken natürlich in dem Dilemma, dass ihnen halt wahrscheinlich auch bewusst ist, dass es hier ein unreguliertes Gebiet ist, sie alle dafür zuständig wären, das zu regulieren, aber man schon davon profitiert und es ganz praktisch findet, dass es da nicht so viele Regeln gibt. Und auch wenn es jetzt Cambridge Analytica im deutschen Wahlkampf wahrscheinlich nicht gegeben hat, so gab es da trotzdem einige Beispiele, die zeigen, dass wir mit schwarzen Schafen rechnen müssen. Die Grünen haben zum Beispiel darunter haben mal einen Fall gehabt, da gab es irgendeine Facebook-Seite, die relativ teuer produzierte Videos hatte mit anti-grüner Stimmung, die wiederum kein richtiges Impressum hatte, aber in der Lage war, eine ganze Menge Facebook-Anzeigen zu kaufen, also Geld in das System reinzustecken, um gegen die grüne Stimmung zu machen, was sagen wir mal, im analogen Leben, abgesehen von den Plakataktionen der AfD, so nicht in Ordnung gewesen wäre.
Na, da kommen wir eigentlich zu der ein bisschen größeren Frage, die jetzt viel gestellt wird. Also gar nicht mal so, glaube ich, für den Bundestagswahlkampf, sondern eher für Großbritannien und die USA. Nämlich, wo geht es über diese Microtargeting, wo man bestimmte Zielgruppen aussucht und Kriterien hinaus in eine Manipulation von Emotionen. Also, dass man gar nicht unbedingt einen politischen Inhalt, sondern eher Negative Campaigning macht, bis hin zu der versuchten Manipulation dahingehend, dass man Leute davon abhält, wählen zu gehen, von denen man versucht oder zu berechnen versucht, dass sie die falsche Partei im Sinne des Geldgebers bringen. Und da kommt man halt in so einen Bereich, der, glaube ich, für den Bundestagswahlkampf, zumindest für den jetzigen, der passiert war, noch nicht so bedeutend ist. Ich glaube aber für Brexit, aber auch für den Frankreich-Wahlkampf und für die USA auf jeden Fall. Nämlich die Frage, wie manipuliert man jemanden, sein politisches Weltbild zu verstärken oder ihn davon abzubringen, zur Wahl zu gehen? Und wie dämonisiert man vielleicht einen politischen Gegner, wo man also nochmal über die Angebote, die Facebook selbst macht, die man sich sozusagen zusammenklicken kann, über die Zielgruppen weit hinausgeht? Und wie wirksam ist es eigentlich? Und ich glaube, darum dreht sich so ein bisschen der Streit, denn da wird es zum demokratiepolitischen Problem. Habe ich eine riesen Plattform und kenne ich überhaupt die Stellschrauben, an denen ein guter Teil der Bevölkerung demotiviert oder motiviert werden kann oder in eine bestimmte Richtung geschoben werden kann? Ich glaube, das sind ja eigentlich die Fragen, die Leute so gruselig finden.
Das sind, sagen wir mal, zusätzliche Fragen zu den schon offenliegenden Fragen. Welche Macht hat eigentlich Facebook und haben wir da nicht oder gibt es, warum gibt es da keine richtigen demokratischen Kontrollen? Zum Beispiel bei der Frage, wie wählt der Algorithmus aus, was Realität ist? Also es gibt ja schon recht lange Forschung darüber, dass es wohl möglich sein sollte, in knappen Wahlkreisen von Facebook das Ergebnis entscheiden zu können, indem beispielsweise, wenn jetzt, sagen wir mal, SPD und CDU knapp miteinander im Rennen liegen, allen Bewohnern dieses Wahlkreises nur noch negative oder eher negative Berichte über den SPD-Kandidaten anzeigen und eher positive Berichte über den CDU-Kandidaten, dass diese Abbildung der Realität schon Problem darstellt.
Es kann ja sogar noch subtiler sein an der Stelle. Facebook hat ja diesen, macht ja sozusagen Wahlwerbung grundsätzliche, also dieses geht zur Wahl, heute ist Wahl, geht zur Wahl. Und wenn du weißt beispielsweise, dass in einem Wahlkreis, ich mache es jetzt mal als Beispiel, SPD-Wähler tendenziell eher zu Hause bleiben würden, während die Mobilisierung bei einer konkurrierenden Partei Union bereits höher ist, dann hat natürlich auch dass Facebook dann in einer Region dafür sorgt, indem es beispielsweise die Leute daran erinnert, geh wählen, dass insgesamt die Wahlbeteiligung höher wird. Auch das hat ja schon einen Einfluss dann darauf, wie das Ergebnis wird, weil sozusagen die eine Gruppe vielleicht schon ohnehin stärker motiviert ist, zur Wahl zu gehen, die andere Gruppe nicht mobilisiert wird. Also alleine die Mobilisierung hat an der Stelle. Da muss Facebook gar nicht mal irgendwie mit einer bösen Absicht was steuern an der Stelle, sondern es hat einfach einen Einfluss dann darauf.
Naja, es gibt ja auch die Stimmen, ich finde es halt am stärksten, das ist in Großbritannien auch zu sehen, aber in den USA finde ich noch am stärksten. Das hat sich ja seit der Trump-Wahl eigentlich eine unglaubliche oder eine Entzweiung dieser Gesellschaft ergeben. Ja, das ist ja diese, was man früher schon kannte, dass die beiden Parteien kaum zu einem Kompromiss zu kriegen sind, hat sich, finde ich, enorm gespalten. Also da ist sehr viel Hass und Ablehnung gegenseitig.
Aber auch unter Obama schon, also in den USA,
ich
oder?
Ich finde, das hat sich doll verstärkt. Also vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, weil darüber mehr geschrieben wird. Und eine der Fragen ist ja auch, ob so eine Form von Negative Campaigning und einer nicht unbedingt den Nutzern, also jetzt Facebook-Klickern, bewussten Manipulation solche Spaltung der Gesellschaft noch unterstützt.
Genau. Es gibt ja mittlerweile auch einige Studien zu Fake News und so weiter, die halt sagen so, wenn halt eine negative Botschaft dabei ist, dann verbreiten sich die Botschaften 6-mal stärker, als wenn du halt eine neutrale Botschaft hast. Das heißt, es gibt Anzeichen dafür, dass dieses negative Campaigning irgendwie erfolgreicher ist. Und es gibt halt Mechanismen in den sozialen Medien, die halt, ja, wo halt die Voreinstellung oder sagen wir mal, der Code is Law, die Standardisierung und bereitgestellten Sachen dafür sprechen, dass halt so diese negativen Emotionen stärker bespielt werden können, weil es dem Geschäftsmodell nämlich zuträgt, weil mehr Interaktionen stattfinden und Leute mehr emotional auch dabei sind, als wenn es halt neutral wäre.
Das ist natürlich eine der größeren gesellschaftlichen Fragen dahinter. Das andere Thema ist ja aber ganz klar, was macht das eigentlich für einen demokratischen Diskurs, auch für einen Wettkampf von Parteien aus, wenn sozusagen politische Akteure allen das versprechen können, könnten, was sie wollen. Weil es gibt ja eben diese Möglichkeit der sogenannten Dark Posts, also Anzeigen, die nur der Zielgruppe angezeigt werden. Das heißt, wo man im Zweifelsfall nicht nachvollziehen kann, als Öffentlichkeit, als Journalisten, als Wähler, auch als politische Konkurrenz, wer hat jetzt meine Konkurrenz, wem haben die was gezeigt eigentlich? Das führt natürlich letztendlich auch zu einer Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit an der Stelle. Also keine Vergleichbarkeit mehr, keinen allgemeinen Diskurs.
Ich glaube, das muss man genauer erklären. Das ist, als wenn du durch die Stadt gehst und die Wahlplakate, die da hängen, sind nicht für alle gleich, sondern jeder, der da lang geht, sieht einen auf sich zugeschnittenen. Nur damit man versteht, was das bedeutet, und man sieht bestimmte auch nie, wenn man sozusagen nicht zu der Zielgruppe.
Also sagen wir mal, aus Campaigner-Sicht macht das natürlich auch alles Sinn so, ne? Weil man möchte nicht mit derselben Botschaft alle erreichen, so wie es früher war, sondern man möchte tatsächlich junge, alleinerziehende Mütter anders erreichen als alte, weiße Männer. Die Frage ist halt, wie sind die Checks and Balances, wo ist die Transparenz, um zu verhindern, dass halt eine Partei irgendwie jedem alles verspricht, was aber, wenn man das alles mal nebeneinander liegt, gar nicht so in der Realität funktionieren kann, weil da viele gegensätzliche Versprechen gemacht werden.
Ja, und oft ist es dann ja auch subtil. Also Jens Spahn sprichst du gerade an, das ist eines der Beispiele gewesen dann aus dem letzten Wahlkampf, aus dem Bundestagswahlkampf. Der hat eben einerseits eine Anzeige beispielsweise für AfDler irgendwie gehabt. Irgendwie Deutschlands Außengrenzen müssen sicher sein. Seht ihr das genauso? Die sind dann gezielt an AfDler ausgespielt worden. Und eben eine Anzeige, die zwar auch sozusagen gar nicht so weit weg ist von der Botschaft, aber eben von der Tonalität her dann doch anders, an irgendwie eine urbane Zielgruppe in Großstädten. Da war dann einfach irgendwie Deutschland ist großartig, oder seht ihr das, oder weiß gar nicht, ob auch mit der Frage, seht ihr das genauso, und dann aber sozusagen irgendwie so ein bisschen eine multikulturelle, offene, junge Leute irgendwie zu sehen, wo ein Politiker eben zwar eine Botschaft, die ähnlich ist, aber dann doch mit sehr unterschiedlicher Tonalität sehr unterschiedliche Gruppen anspricht. Das finde ich, macht das Beispiel.
Wo ist denn das Problem dabei? Also ich meine, das macht die Werbung ja auch. Und dafür sind die ja schließlich gebaut. Also ich meine, wo ist denn eigentlich das Problem?
Ja, das Problem ist, dass wir es hier dass es sich um politische Werbung dreht, das heißt um Demokratie, und dass halt die Transparenz darüber nicht da ist. Beziehungsweise wir eine Diskussion führen sollten, ist es erstrebenswert, mehr Transparenz zu haben, um, wie wir gerade besprochen haben, zu verhindern, dass jeder jedem alles versprechen kann und nicht einhalten kann, oder einfach auch dann als Gesellschaft festzustellen, nö, brauchen wir gar nicht mehr Transparenz, finden wir super so.
Und dann hieße aber dann letztlich, dann müsste jemand TM eingreifen und diese Transparenz quasi zwangsweise herstellen.
Ja, im Gespräch sind zum Beispiel Transparenzregister, also das eine ist ja, dass Facebook selber dann stärker darüber, dass auf den Plattformen dann selber stärker darüber informiert werden muss, von wem kommt jetzt eigentlich gerade die Anzeige, beziehungsweise dass es auch...
Ist das eine politische Anzeige oder nicht?
Genau, ja, und dass es aber dann auch ein Register gibt, egal ob dann bei Facebook oder woanders, dass man eben ganz klar nachvollziehen kann, wer dieser Akteur, der mir hier diese eine Anzeige gezeigt hat, der was wie wirbt er sonst? Wie wirbt er bei anderen Leuten?
Also, und also welche, das sind welchen so die, Inhalt war die Anzeige? Genau, das ist ja auch nochmal der Punkt.
Minimalanforderungen, um irgendwie, das Demokrat, also, weiß nicht.
Ja, wie, und das ist hier noch? Also, reicht das schon?
Also, das sind allein für mich schon mal Fragestellungen, die man diskutieren müsste. Wir stellen halt auch fest, wir sind jetzt keine Experten für politische Werbungsregulation. Das macht auch die Diskussion für uns dann manchmal ein bisschen schwierig. An diesem Aspekt, wir können halt auch nur dokumentieren, was wir halt feststellen, wie es angewendet wird, und können halt die Fragen aufwerfen.
Ich bin ja immer noch dafür, Facebook zu zerschlagen, aber
ja, da kommen wir ja später wieder zu. So, ne? Aber vielleicht sollten wir jetzt mal von dem Micro-Targeting weggehen, hin zur Reaktion der Politik auf diesen Gesamtskandal, bevor wir jetzt den Fokus verlieren und irgendwie,
Okay, ja, wie hat die Politik?
Machen wir erstmal die deutschen Politiker?
Ja.
Also, wir haben ja eine Justizministerin.
Nee, da müssen wir erstmal anders anfangen. Wir haben eine Bundesregierung, wo es auf einmal sehr viele möchte gern Internet- und Digitalminister gibt, sogar noch mehr als vorher. Eine Kanzlerin, die nach 12 Jahren Kanzlerschaft festgestellt hat, dass Digitalisierung nicht mehr weggeht und das jetzt zur Chefsache gemacht hat. Und wir haben eine Situation, wo die SPD fast sämtliche digital- und netzpolitischen relevanten Ressorts der CDU-CSU geschenkt hat. Also mit anderen Worten, die kleine bayerische CSU ist im Moment in dieser Bundesregierung für mehr netzpolitische Sachen zuständig als die ehemalige Volkspartei SPD, die auch noch dabei ist.
Genau, die klassischen Kernministerien für Netzpolitik sind natürlich Innenministerium, CSU, Horst Seehofer, sind das Wirtschaftsministerium, Altmaier, CDU, und sind das Verkehrs- und Infrastrukturministerium, Scheuer, CSU, plus Dr. dann
Scheuer.
Kanzleramtsminister Helge Braun, genau. Plus irgendwie Dorothee Beer als seine parlamentarische Staatssekretärin und Internetbotschafterin quasi. Und
Justizministerium wurde
man. Und genau, eigentlich, also sozusagen die drei Erstgenannten waren die für die digitale Agenda zuständig waren in der letzten Regierung. Aber de facto natürlich das Justizministerium, je nachdem, wie der Minister, die Ministerin das Amt dann auch ausfüllt.
Naja, eventuell könnte man die ja schon in letzter Legislaturperiode rausgelassen. Eine Bildungsministerin, die ja Frau Wanka war, die könnte man ja jetzt, also jetzt das Bildungsministerium ja vielleicht auch mal wieder mit reinholen. Das ist ja ganz sicherlich auch eine Frage, wie
klar, geht
man
da mit der jungen Generation um. Ne? Also mit anderen Worten, die SPD hat noch das BMJV, Justiz- und Verbraucherschutzministerium. Mhm. Die SPD kann noch irgendwie Arbeit 4.0 im Arbeitsministerium machen, kann auch irgendwie digitales Ehrenamt und ein bisschen Medienkompetenz im Familienministerium fördern und den internationalen Kulturaustausch irgendwie im Auswärtigen Amt. Aber die ganzen harten Themen sind in der Regel bei CDU, CSU geführten Sachen. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema Datenschutz geht. Das Innenministerium ist in der Regel federführend für Datenschutz, hat die Datenschutzgrundverordnung federführend mitverhandelt. Das Wirtschaftsministerium hat TK-Recht, also Telekommunikationsrecht, ist also für sämtliche Formen von Regulierung zuständig. Ja, und das Verkehrsministerium sucht halt die Funklöcher, die eigentlich jetzt schon gefixt
sind. Und irgendwo darüber steht dann noch Dorothee Beer, die ja so eine Art Scharnier sein wird und ich weiß nicht, also wer weiß. Ja, also
Merkel hat ganz klar erklärt, dass sie halt so eine Grüß-Augusta-Funktion hat. Also sie soll halt quasi die netten Reden Richtung Gesellschaft halten.
Und Flugtaxis promoten.
Das fand ich noch nicht mal der schlechteste. Ich fand irgendwie, dass die Datenschutz, wir haben einen Datenschutz wie im 18. Jahrhundert mit vollkommen falschen Beispielen, die überhaupt nichts mit Datenschutz zu tun hatten. Das fand ich einen eigentlichen Skandal, weil im 18. Jahrhundert hätte man jetzt Mark Zuckerberg unter die Guillotine gesetzt.
Genau, also gute Überleitung.
Nicht zur Ermordung von The Sack aufrufen, nanu.
Nee, also Überleitung. Ne? Was macht eigentlich die Bundesregierung?
Genau, entsprechend kleinlaut sind die Unionspolitiker, muss man jetzt an der Stelle mal sagen, entweder man nimmt sie gar nicht wahr. Horst Seehofer, der für Datenschutz zuständige Minister, sagt nichts zu dem Thema.
So richtig also null, ja.
Überhaupt nichts.
Gar nichts.
Also der sucht halt noch irgendwie seine Heimat oder ist im Funkloch.
Vielleicht vermisst er auch seine Heimat, man weiß es nicht.
Genau. Und ja, Doro Beer und die Bundeskanzlerin haben ein bisschen was dazu gesagt, ne, aber auch nicht so richtig und waren dann plötzlich doch mal Fans der Datenschutzgrundverordnung, weil ihnen nichts anderes übrig blieb, als auch darauf zu verweisen, dass dann ja die Datenschutzgrundverordnung kommt und alles besser wird. Oder habt ihr noch mehr von denen wahrgenommen?
Nee, also heute nach 3 Wochen hat dann mal die rechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, deren Namen ich mir nie merken kann, erklärt, dass jetzt doch mal Datenschutz richtig durchgesetzt werden müsste gegenüber Facebook. Was in etwa die Nachricht war, also wir müssen jetzt an Gesetzen überhaupt nichts ändern. Wir müssen halt die Behörden ausbauen, die man aber in 12 Jahren Merkel bis auf, sagen wir mal, das letzte Jahr relativ künstlich knapp gehalten hat. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat jetzt schon mehr Personal bekommen, aber vor allen Dingen, weil die Bearbeitung der Datenschutzgrundverordnung so viel mehr Aufwand gebracht hat. Sie ist personell immer noch nicht in der Lage, quasi in ein Datencenter von Facebook reinzulaufen, um vergleichbar mit einer Kartellamtsrazzia oder einer Steuerrazzia mal irgendwie ein paar Server zu beschlagnahmen.
Und überhaupt mal zu gucken.
Genau, ne? Also das ist ja eines der Kernprobleme, zumal wir ja gerade die Situation haben, dass halt Frau Vosshoff auch, und das ist übrigens unsere Datenschutzbeauftragte, zumindest noch für ein Jahr, weitgehend untergetaucht ist. Die fühlt sich nämlich gerade in dieser Debatte gar nicht zuständig.
Also die ist formell nicht zuständig, weil natürlich der Datenschutz in Deutschland so geregelt ist, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte eigentlich nur für den Datenschutz bei öffentlichen Stellen quasi des Bundes und bei, wie ist das, bei Telekommunikation zuständig ist und bei der Post. Und Facebook hat seinen Deutschlandsitz eben in Hamburg und deshalb sei ja eben der Hamburger Datenschutzbeauftragte Kaspar zuständig. So denkt die halt.
Ich glaube, das sagt ganz viel über ihr gesamtes Amtsverständnis. Also ja, wir haben das ja nun über die Jahre beobachtet. Es ist einfach, dass sie sich nicht zuständig fühlt, ist ein tolles Ende ihrer Amtszeit.
Genau, also sie ist nicht da. CDU, CSU fordert jetzt mehr Personal für eine Stelle, die sich nicht zuständig fühlt. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte ist zwar motiviert, hat aber jetzt auch noch weniger Möglichkeiten, mal in so ein Datencenter reinzulaufen, weil ja auch kaum Personal, also Facebook nutzt oder hat vor allen Dingen all die Jahre ausgenutzt, dass man auf dem europäischen Binnenmarkt mit einer Haupteuropazentrale in Irland vertreten sein konnte, weil Irland quasi den Deal an viele Unternehmen geboten hat, hey, hier kann man Englisch sprechen, ihr zahlt kaum Steuern und vor allen Dingen sparen wir unsere Datenschutzaufsicht so ein, dass ihr keine Kontrollen zu befürchten habt. Das sieht man unter anderem, wenn man mal das Büro des Datenschutzbeauftragten in Irland auf Google Street View sich anschaut. Das sieht von außen kleiner aus als unser kleines Büro hier.
Ich glaube, die rüsten auch ein bisschen auf inzwischen, weil die ja auch zwischendurch mal dachten, dass sie die Datenschutzgrundverordnung dann anwenden müssen, beziehungsweise ich glaube, sie werden es ja auch trotzdem, trotz Brexit, rüsten die ein bisschen auf, aber das war bislang immer die Ausrede. Es gibt ja auch Dutzende von Verfahren, die überall in Europa Datenschutzbehörden, Verbraucherschutzbehörden und so weiter, Max Schrems sowieso gegen Facebook führen und da ist eigentlich immer die Ausrede oder die Strategie gewesen, wir sind nicht ihr seid überhaupt nicht zuständig, euer Recht ist nicht anwendbar auf uns, weil wir doch in Irland sitzen.
Okay, aber nochmal zurück zur Reaktion der Bundesregierung. Es gab ja eine Reaktion, also die einzige, die sich bisher zuständig fühlte, ist unsere neue Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katharina Barley.
SPD, ne?
SPD, die hat dann erstmal den Heiko Maas gemacht und Facebook eingeladen.
Ja, leider kam nur die dritte Klasse.
Zu einem runden Tisch, um also natürlich auch zu nutzen oder das Momentum zu nutzen, Facebook ein bisschen festzunageln. Facebook hat damals dann, das war ja, was heißt damals, vor eineinhalb Wochen vor Ostern dann schon sagen müssen, dass wie viele mögliche Deutsche davon betroffen sind und dass man halt irgendwie Änderungen macht. Aber das war natürlich kein scharfes Schwert, sondern es war halt so Botschafter einbestellen. Ja.
Ich finde das schon interessant. Ich meine, das ist die Sozialdemokratische Partei, die sich doch auch mal fragen muss, ob dieser Skandal mit ihrem Wahlergebnis zum Beispiel zu tun hat. Also ich würde mich das ja fragen, wenn ich sozusagen gerade das Wählerergebnis habe. Aber die Debatte findet hier zu wenig statt. Entweder, weil die Zahlen für Deutschland zu gering waren und die Angst nicht im Raum steht, dass sie tatsächlich was geändert haben könnte an der Wahl, ja.
Wie meinst du jetzt, dass die SPD so schlecht abgeschnitten hat, weil die anderen besseres Microtargeting gemacht haben?
Ich meine das nicht, aber ich würde es mich zumindest fragen, wenn ich jetzt neben der AfD im Bundestag sitzen würde.
Also, ja, ich glaube aber, die haben bessere Analysen, warum sie so verloren haben.
Ja, mir fallen halt nur noch wissen, diverse andere Gründe ein.
So. Genauso wie bei der Trump-Wahl gibt es viele Gründe.
Ich will nur sagen, auch wir hier haben ja teilweise, finde ich, im Wahlkampf ein sehr schwieriges Klima gehabt. Also klar, wie die meisten europäischen Länder hatten wir, finde ich, sehr harte Diskussionen, gerade in der Flüchtlingspolitik. Ich würde diese Fragen hier genauso stellen. Ja. Und ich finde, das Statement, was dann Barley abgegeben hat, nach diesem offenbar ziemlich inhaltsleeren Treffen, war dürr. Ne?
Also, genau, aber da war natürlich die Situation, dass sie diejenige ist, die als Einzige sich verantwortlich fühlt, aber jetzt auch nicht wirklich die ist, die am meisten Macht hätte, irgendwas zu ändern. Und zumal sie halt auch die Neue war und eigentlich hinter all den anderen aufräumen muss, die schon länger in der Regierung sind oder dafür verantwortlich sind. So, ne? Insofern war das eher eine symbolische Wirkung. Man konnte so ein bisschen Facebook mal irgendwie festnageln oder versuchen festzunageln. Es hat ja nicht wirklich geklappt so, aber Gut, wenigstens hat sie was getan.
Genau, na, und sie hat, finde ich, inhaltlich jetzt auch schon ganz gute Sachen gesagt. Also sie hat zumindest das Problem verstanden, ja, und hat das auch irgendwie richtig benannt und hat ja dann auch in den Lösungsvorschlägen, die sie ja auch nach wie vor noch wiederholt sozusagen, sie versucht ja den Druck dann schon auch ein bisschen noch aufrechtzuerhalten, habe ich das Gefühl, auch mal nicht nur davon gesprochen, okay, irgendwie die Datenschutzgrundverordnung kommt, Halleluja, und dann wird alles gut, sondern hat klar auch benannt, Datenschutzaufsichtsbehörden müssen die Möglichkeit haben, Kontrollen durchzuführen, müssen besser ausgestattet sein, müssen die Sanktionen danach ausschöpfen, aber hat beispielsweise auch angesprochen, dass Nutzerinnen und Nutzer besser nachvollziehen können müssen, warum sie eigentlich welche Informationen angezeigt bekommen, wie sie von, das läuft dann immer unter dem Stichwort Algorithmentransparenz, wo ja auch vieles drunter läuft, aber dass Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehen können, warum sie gerade oder was die, was das System denkt, aufgrund welcher Daten, wie sie eingeordnet werden und was sie wohl, warum sie wie getargetet werden sozusagen. Wie konkret das, da bin ich mal gespannt, was sie sich da konkret vorstellen. Aber es sind zumindest nochmal andere Punkte.
Transparenz höre, der kriegt Ausschlag. Also ja, das halte ich für ein wirklich dämliches Stichwort. Aber es ist natürlich auch, weil in der letzten Legislaturperiode einfach so an Vorschlägen hochkam. Sie nimmt ja jetzt, finde ich, vieles auf, was aus der letzten Legislaturperiode debattiert wurde.
Man muss ja auch dazu sagen, so, na, also wenn die SPD jetzt die CDU-CSU-Position hätte und Mehrheitsanteil als Eigner einer Bundesregierung wäre, dann wären schon ein paar Sachen schneller vorangegangen, wie die Musterfeststellungsklage und eine bessere Ausstattung der Datenschutzbehörden. Na, aber was man halt zu Bali noch sagen kann, sie wirkt noch besser im Kontrast zu der EU-Justizkommissarin mit dem unaussprechlichen Namen, den ich auch immer
Jourová,
die nämlich als eine der ersten Statements so in etwa die Botschaft rausgegeben hat, wir sind hilflos, wir können gar nichts mehr machen, so, Facebook ist so mächtig, wir sind die arme EU-Kommission.
Naja, sie hatte das anders ausgedrückt, aber so im Wesentlichen war das die Message.
Genau, die Message von ihr war,
haben es nicht mehr in der Hand.
Ich gehe jetzt in Rente, weil wir können nichts mehr machen.
Ja, das ist natürlich zum einen, nach dem langen Kampf um die EU-Datenschutzgrundverordnung und dem immer noch laufenden Kampf um die E-Privacy-Verordnung, ist das natürlich irgendwie ein merkwürdiges Statement. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man das im europäischen Rahmen sieht, ist natürlich das für Facebook auch ein wichtiger Wirtschaftsraum. Ich will mal was erinnern. Das ging hier so ein bisschen unter. Auch die Werbekunden von Facebook, also die eigentlichen Kunden, sind ja in der ersten Woche dem Konzern die Bude eingelaufen. Die Chefin dieses Bereiches hat nämlich ein Interview bei der Business Week gegeben und hat ein bisschen Einblick gegeben, was die eigentlichen Kunden sagen. Und für den Werberaum Europa, die haben sich nämlich tierisch aufgeregt und die wollten auch Informationen, die sie ihnen nicht gegeben hatte. Die wollten sozusagen einfach wissen, in welchem Umfeld werbe ich hier. Mhm. Und für Europa ist das natürlich interessant. Also ich meine, wir hier als Europäer sind ja ein interessanter Markt. Und da fand ich das Statement von Jourová war schon ein bisschen dünn.
Ja, definitiv. Also klar wird da auch immer viel drum gestritten, aber eigentlich muss man sagen, wir sind einer der attraktivsten, wenn nicht der attraktivste Datenmarkt ist die EU. Weshalb ja eben auch viele argumentieren, dass es Schwachsinn ist, dass jetzt die Datenschutzgrundverordnung irgendwie einen Nachteil für Europa bringen würde, sondern eben ganz im Gegenteil. Europa ist so ein interessanter Datenmarkt, wobei man dann auch mal wieder darüber sprechen muss, was heißt eigentlich Datenmarkt und wie gut finden wir das überhaupt mit der Datenökonomie, aber das ist nochmal ein ganz größeres Thema.
Ja, ich finde aber gut, dass da teilweise mitdiskutiert wird. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Diskussion jetzt grundsätzlicher geworden ist. Also auch um die Frage, wollen wir diese Profilierung, finden wir gut, wenn eine Werbeplattform den politischen Meinungsdiskurs so stark bestimmt, auch wieder Oligopolfragen und so, also ich finde, jetzt kommt viel hoch. Mhm.
Ja, sprechen wir vielleicht gleich, wenn wir über politische Konsequenzen oder was jetzt eigentlich dran wäre, nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Wir können ja nochmal so ein bisschen die Reaktionen eben einfach nochmal durchgehen. Deutschland, EU, okay, das EU-Parlament möchte gerne, dass wir, dass Facebook auch oder Mark Zuckerberg am besten auch im EU-Parlament Rede und Antwort steht. Da können Sie wahrscheinlich lange drauf warten. Danke. Was haben wir noch in der EU? Nicht besonders viel, oder? Fehlt mir da irgendwas? Die Grünen, glaube ich, haben es gefordert, dass die dass Zuckerberg auch ins EU-Parlament kommt. Wenn wir nach Großbritannien gucken, sehen wir zum Beispiel, dass die Datenschutzbeauftragte Information Commissioner jetzt diverse Untersuchungen angestrengt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie es dann gemacht hat. Angekündigt hat auf jeden Fall, die Server von Cambridge Analytica sich erstmal anzugucken, beziehungsweise die zu beschlagnahmen. Das britische Parlament hat den Cambridge Analytica Whistleblower angehört.
Und auch die zuständige britische, der Commissioner von der SEO hat sich geäußert.
Ja.
Also die auch an der Razzia beteiligt waren.
Genau, aber da geht es dann, glaube ich, wenn ich so wahrnehme, weniger um die Grundfrage, was ist eigentlich mit die Verantwortung von Facebook, sondern denen geht es stärker tatsächlich um irgendwie Cambridge Analytica in Großbritannien, oder?
Ja, das ist ja auch auf ihrer
genau, britische Firma.
Genau.
Und der Fokus auf das Brexit-Thema. Markus, fallen dir noch Reaktionen ein? Wir haben jetzt, haben wir in der EU irgendwas vergessen? Also eigentlich außer Jourova, die so ein bisschen, die hatte noch ein Ultimatum gesetzt. Wir wollen jetzt aber mal binnen 2 Wochen Informationen oder Aufklärung haben.
Ja, das Europäische Parlament hat natürlich auch Zuckerberg und
genau,
Sandberg eingeladen.
Ja.
Mal unklar, ob die da hinkommen. Ne? Man muss ja dazu sagen, der Deutsche Bundestag, der nicht ganz so relevante Ausschuss für die digitale Agenda, hat natürlich auch Zuckerberg eingeladen und hat so quasi den letzten Lobbyisten in Berlin bekommen, der dann die aus der Presse bekannten Statements nochmal vorgelesen hatte, was so einige als
Affront gesehen haben. Der hat die wirklich 40 Minuten lang vorgelesen, also PR-Statement, also eigentlich, also ich wäre ja gegangen als Abgeordneter. Ja,
das ist der Grund, warum die Sitzungen auch immer nicht öffentlich sind, so, damit keiner mehr mitbekommt, was die Abgeordneten sich für ein langweiliges Zeug anhören müssen.
Ja, das muss man sich, und dann war auch wenig Zeit danach für Fragen und dann hat er wohl nochmal oder wurden nochmal Sachen verlesen. Mhm.
Also das muss nicht. Das ist bei Facebook natürlich eine grundsätzliche Strategie, also mit der wir als Journalistinnen und Journalisten ja täglich konfrontiert sind oder regelmäßig konfrontiert sind, dass die einfach nichts sagen.
Ja, uns hat doch heute Facebook angerufen.
Ja, genau, aber dann sagen die, stellt mal bitte irgendwas richtig und das ist ganz anders. Und ansonsten gibt es
Facebook,
nur
die uns anrufen, das ist die Presseagentur von denen, die einen anruft.
Genau, aber dann gibt es eigentlich wirklich immer nur super generische Statements, wenn es ein paar Informationen gibt, dann immer nur off the record und nie irgendwie was, womit man tatsächlich arbeiten kann. Also das ist an der Stelle ja nicht nur der Deutsche Bundestag oder der Ausschuss Digitale Agenda, der da auf die Art und Weise verarscht wird, sondern ist ja Grundstrategie in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und mit den Medien, muss man an der Stelle mal sagen. Und deshalb, ich meine, es funktioniert natürlich. Deshalb sind jetzt alle ganz baff, dass Mark Zuckerberg sich einem Kongress stellt oder Interviews gegeben hat und feiern das schon als jetzt geht's denen aber an den Kragen.
Aber ist das eigentlich das Einmaleins der Krisen-PR? Mhm. Also das werden halt schon die Krisen-PR-Spezialisten.
Er hat jetzt schon, glaube ich, ein größeres Problem. Rücktrittsforderungen gegen ihn persönlich gibt es schon. Also es gibt jetzt erstmal schon die Ersten, die sagen, da müsste man mal die Unternehmensspitze austauschen und dann wird es ja so ein bisschen, ja, ne, also come on, also er ist schon auch selber persönlich nicht mehr Druck geraten. Ja,
vor allem FTC-Settlement von 2011, hattet ihr das eben gerade
schon? Nee, genau, über die USA hatten wir noch nicht gesprochen, nee,
wir waren noch in Europa.
Genau, aber dann lasst uns mal zu USA gehen so, und Europa, ja, gab es nicht so viel, wer hätte besser sein können, lasst uns mal überraschen, E-Privacy kommen wir später noch zu. Mhm. Ja, in den USA ist halt jetzt Zuckerberg erstmal vom Justizausschuss, ich glaube am Dienstag, und vom Wirtschaftsausschuss am Mittwoch.
Also einmal Repräsentantenhaus, einmal Senat.
Genau, und muss halt, das musste er auch machen, weil in den USA unter anderem eine Vereinbarung, ein Settlement aus dem Jahr 2011 noch rumschwebt, wo sich damals Facebook verpflichtet hat, besser auf die Daten seiner Nutzer aufzupassen. Andernfalls riskiert man bis zu $40,000 Strafe pro betroffenen Nutzer.
Was sich schon läppert.
Genau, insofern, wenn man halt 87 Millionen mal 40.000 rechnet, sind gerade Zahlen von $2 Billionen im Raum.
Ja, aber nee, da muss jetzt die US-Nutzer, also die berechnen ja die Summe nur mit den US-Nutzern.
Okay, dann sind es halt irgendwie 50 Millionen mal, also 2 Billionen ist halt so eine realistische Zahl, die da als Höchststrafe natürlich im Raum ist, was natürlich das Unternehmen zerstören würde. Aber klar ist auch, also ganz ungestraft werden die nicht davon kommen.
Na, da wäre ich mir nicht sicher, weil ja immer noch im Raum steht, dass sie das möglicherweise abschieben können auf diese Dritten. dass also der Fehler gar nicht bei Ihnen liegt. Hm. Ich bin sehr gespannt, was Sie fragen, denn jetzt in der US-Berichterstattung ist ja sehr viel betont worden, dass die Senatoren, die da die Frage stellen, auch alle schon sozusagen Spendengelder von Facebook erhalten haben. Und, naja, gut, die
also
haben
bis auf 9, genau, also von den 55 also haben nur 9 keinen. Die wesentlichen
Berichterstatter, genau. Ich glaube schon, dass es juristisch noch nicht so ganz klar ist, ob die da Schuld kriegen. Da würde ich mir heute noch nicht so sicher sein. Jetzt
wobei
ist
ja
erstmal der Image.
Wobei der, also klar, auch natürlich den Aktienkurs, wobei ja, der sich auch schon wieder erholt hat. Der ehemalige FCC-Chef, der damals, als 2011 dieses Settlement da verabredet wurde, David Vladeck, der hat ja irgendwie gerade geblockt vor ein paar Tagen im Blog von des Harvard Law, der Harvard Law Review, und der wies eben nochmal darauf hin, dass es ja nicht nur um die Frage des Einverständnisses geht, wo Facebook quasi für belangt werden könnte, dass sie eben nicht dafür gesorgt haben, dass Nutzerinnen und Nutzer das Einverständnis an der Stelle vernünftig geben können und informiert geben können, sondern dass es auch Sorgfaltspflichten eigentlich damals schon in diesem Settlement enthalten waren gegenüber Dritten, und mindestens das könnte ein Weg sein eigentlich, wie man sie auch juristisch dran kriegt. Also da muss man ja einfach sagen, fand ja einfach nichts statt bei Facebook oder sehr wenig statt. Keine Auditierung, keine Überprüfung. Der Alexander Kogan hat denen gesagt, ja, meine App ist für wissenschaftliche Zwecke, und dann hat Facebook gesagt, na gut, okay. Randbemerkung, übrigens der Kollege von dem Kogan, mit dem er diese Scheinfirma aufgebaut hatte, die die App dann entworfen hat, der arbeitet seit ein paar Jahren bei Facebook als Psychologe sozusagen, quantitativer Psychologe. Ja, nette Randbemerkung. Aber die haben letztendlich da ja null Verantwortung für übernommen, keine Audits, das nicht überprüft, was machen eigentlich Drittparteien, wie jetzt ein anderer ehemaliger Facebook-Mitarbeiter eben sagt, ja, sehr bewusst. Also es hätte genug Warnungen davor gegeben, dass es eigentlich unter diesen Drittanbietern, unter den externen Entwicklern einen Schwarzmarkt gibt, um Daten, die da abgegriffen worden
sind.
Wir hatten
ja auch Beispiele vorhin.
Genau, also man kann halt sagen, sie haben es billigend in Kauf genommen, weil sie damals durch diese technische und strategische Entscheidung ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Konkurrenten wie StudiVZ und MeinVZ hatten. Das hat zu dem Zeitpunkt die Plattform attraktiver gemacht, indem sie halt so ein Ökosystem entwickelt haben. Die haben irgendwann festgestellt, rentiert sich nicht oder haben sie nicht mehr unter Kontrolle, haben es halt abgestellt. Aber eine Zeit lang war meiner Meinung nach das schon, hat Facebook innovativer erscheinen lassen, hat ihnen Wettbewerbsvorteil gebracht.
Genau, also dass es da sozusagen ein App-Ökosystem gab von externen, mit dem man spielen konnte und
also
so weiter.
Also wirklich auch viel gab, ich meine, das ist ja riesengroß.
Genau, und das sind nicht nur den Vorteil, natürlich jede Sekunde, die Nutzerinnen und Nutzer mehr auf Facebook verbringen, sorgt für A, mehr Daten bei Facebook und B, mehr Aufmerksamkeit. Also die haben massiv selbst davon profitiert, dass sie quasi dieses Ökosystem von Drittanbietern hatten.
Genau, das haben wir jetzt, sagen wir mal, oder Reaktionen von Facebook, ja, haben sie halt abgestellt.
Sie können das ja durchaus zeigen. Sie können ja zeigen, welche Änderungen der Schnittstellen Sie durchgeführt haben. Aber umstritten ist ja, ob das ausreichend war und ob Sie für den Zeitraum davor hätten anders prüfen müssen. Also klar. Aber ich glaube, Ihnen kommt ja noch was in die Quere, nämlich die politische Dimension, die natürlich in den USA groß ist, weil ja sozusagen diese Wahl von Donald Trump mitnichten verdaut ist und diese Collusion-Frage damit einfach unweigerlich verbunden wird, die sich ja wie so ein Muster durch die Presse zieht. Die einen verdammen das als die Witch Hunt und sind dann die Trump-Anhänger, und die anderen gehen davon aus, dass sozusagen, ja, dass hier eigentlich eine fremde Macht involviert war, und die fremde Macht könnte ja wen bezahlt haben, um die Manipulation durchzuführen. Und die Dimension macht das natürlich in den USA hochbrisant. Ich wette auch, dass die Einschaltquote, man kann dem ja live zugucken, anders als es häufig bei uns ist. Es ist ja eine sehr öffentliche Veranstaltung. Die werden sicherlich sehr hoch sein. Ich glaube, die werden bestimmt an die Comey-Zahlen als der entlassene FBI-Chef aus der Sackgasse drankommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus ein Straßenfeger wird. Kommt da dazu. Soweit ich es recht verstanden habe, in den USA gibt es ja die Möglichkeit, dass sich Nutzer auch zusammenschließen zu diesen Sammelklagen, dass das in diesem Fall nicht möglich sei. Das hatte ich gelesen in zwei juristischen Analysen.
Okay.
Schlicht, weil die Nutzer ja nicht die Kunden sind, sondern eben den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Und wenn, dann könnten sich nur die Werbekunden als Sammelkläger zusammenschließen. Das hatte ich in der juristischen Analyse gelesen. Mhm. Ja, schwer zu sagen.
Okay, gut, also auch in den USA, also wenn, dann wird was in den USA passieren, wahrscheinlich jetzt an interessanten Konsequenzen, das kann man mal sagen.
Naja, nach dem 28. Mai.
Genau,
nach dem 25. Mai. Hier in Europa ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung wird nochmal ein Klo sehen, die erstmal schlucken müssen.
Genau, aber es wird jetzt, also beispielsweise Jimmy Schulz von der FDP hatte ja irgendwie gefordert beispielsweise, dass Facebook jetzt nicht nur an Datenschutzbehörden zahlen muss oder an den Staat zahlen muss, sondern Nutzer entschädigen muss, Betroffene beispielsweise. Und ich glaube, solche Geschichten, so ganz konkrete Konsequenzen, Strafzahlungen und so weiter, wird es jetzt erstmal hier nicht geben. Wobei man echt dazu sagen muss, also gerade auch die Justizministerin, nach dem, was sie jetzt angekündigt hat und wie kämpferisch sie sich gegeben hat, dann wird es hier auch, ja, wenn dem keine Taten folgen, dann ja, ist es nicht nur schade, sondern dann haben wir ein echtes Problem, wenn wieder nicht mehr viel passiert. Aber wir reden gleich nochmal über Konsequenzen oder das, was wir uns vorstellen könnten. Wir wollten nochmal eine kurze Runde darüber drehen, was hat Facebook denn jetzt eigentlich gemacht? Wie haben die reagiert? Außer, dass Mark Zuckerberg sich entschuldigt hat und gesagt hat, wir tun unser Bestes, wir haben Fehler gemacht und in der Zukunft wird aber alles besser und wir machen schon viel. Da gibt es ja so ein paar Punkte, was sie gemacht haben. Das eine ist, dass sie irgendwie die Privatsphäre-Einstellung vereinfachen wollen, ja, von 20 Seiten auf eine Seite, dass man es ein bisschen übersichtlicher hat, wobei man an der Stelle da erstmal sagen muss, die Privatsphäre-Einstellungen sind nur zum Teil hilfreich dafür, um zu entscheiden, was können Drittparteien damit machen. Da gibt es so ein paar interessante Einstellungen, wie beispielsweise, dass man nicht dass das Profil nicht Suchmaschinen auffindbar ist und so weiter. Das macht es ein bisschen schwieriger, dass es von außen gescrapt wird beispielsweise. Aber ansonsten geht es da erstmal bei den Privatsphäre-Einstellungen vor allen Dingen darum, was ist sichtbar für andere, für meine Kontakte und so weiter.
Insbesondere die Kontakte, weil darüber viel geredet wird.
Ja. Wobei man eben dazu schon auch sagen muss, wer sein Facebook-Profil öffentlich gestellt hat, der kann davon ausgehen, dass es von Data-Brokern gescrapt wird und in irgendeiner Datenbank ist und dann eben auch kombiniert wird mit anderen Informationen darüber. So, das ist das eine. Dann hat Facebook ein paar Schnittstellen abgedreht oder viele Schnittstellen abgedreht.
Das war erst aber noch 2 Wochen erst.
Genau, ne, man muss sagen, diese Friends-Schnittstelle, dass Drittanbieter Zugriff auf Daten von Freunden hatten, das haben sie 2015 dann schon gemacht, weil ihnen, glaube ich, dann doch irgendwann klar geworden ist, ist jetzt zumindest mal meine These, was das bedeutet und dass es eben eigentlich diesen großen Schwarzmarkt an Daten bei Dritten gibt, die da abgegriffen werden. Aber noch mehr Schnittstellen, ne? Also es gibt ja durchaus auch Leute jetzt, die sagen, das kannst du ja auch eigentlich, das ist jetzt eigentlich genau die falsche Reaktion, jetzt das Facebook noch mehr zu einem Walled Garden machen, während wir eigentlich auch immer fordern, dass beispielsweise Facebook mehr Daten teilen muss mit der Forschung, mit der Wissenschaft, damit es auch unabhängig überprüfbar ist beispielsweise, macht Facebook auch jetzt bei Instagram ziemlich viel dicht. Das war schon länger geplant, offensichtlich da bestimmte Schnittstellen dicht zu machen. Aber das passiert jetzt, ist jetzt an der Stelle so. Oder Markus, hast du dazu noch Schnittstellen?
Naja, sie haben auch was abgesagt. Sie wollten ja eigentlich diesen Sprachassistenten noch launchen. Den Launch haben sie jetzt dann komplett abgesagt. Mhm. Also so alles, was so an neuen Produkten war, die sie jetzt eigentlich pushen wollten, die sind jetzt mal nicht an den Markt gekommen. Mhm. Und es gab, was sehr selten ist eigentlich, es gab Fernsehinterviews im amerikanischen Fernsehen. Was ja tatsächlich eine Seltenheit ist. Und dann gab es noch so ein Gefälligkeitsinterview bei Vox. Also ein unglaubliches nach dem Mund reden war. Und das ist schon, finde ich, eine recht breite Medien, also ein Zugehen auf die Medien, was man sonst ja eigentlich von denen nicht kennt. Mhm. Und es war noch bevor sie wussten, dass es die Anhörung geben wird im Kongress.
Mhm. Genau, nichtsdestotrotz ist es alles sehr kontrolliert als klassische Krisen-PR zu erkennendes Verfahren. Ne? Man versucht Vertrauen, großen Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit durch Statements, wir haben es verstanden und wir kündigen Verbesserungen an und so weiter zu kommunizieren, weil die Verbesserungen in der Regel halt Sachen sind, die eh schon früher vorgestellt worden sind, die man jetzt nochmal betont, damit bei vielen Journalisten, Multiplikatoren der Anschein erweckt wird, dass man das als Unternehmen reagiert. Aber tatsächlich sind die richtigen Reaktionen weniger als gedacht. Mhm. Eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant, dass man halt erstmal versucht hatte zu erklären, naja, bestimmte Änderungen, zum Beispiel bei den Grundeinstellungen der Privacy-Seiten, nur für die Europäische Union auszurollen. Da musste man, glaube ich, gerade zumindest verbal ein klein wenig zurückrudern und versprechen, dass das halt für alle angeboten wird. Das heißt, die eigentliche Intention oder der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, nämlich ein höheres Level für alle weltweit zu schaffen, scheint sich in diesem Fall tatsächlich zu zeigen.
Da wird man auch nochmal genau hingucken müssen, glaube ich. Also das aufs Wording, also Zuckerberg spricht irgendwie davon, dass die Settings wie in der EU auch im Rest der Welt zur Verfügung stehen werden. Das kann sein, dass sich das auch erstmal nur auf die Einstellungsmöglichkeiten quasi bezieht und nicht was sozusagen dahinter passiert. Genau, da, aber
immer drauf achten bei Facebook.
Genau.
Kommt mal so ein bisschen weg von diesem Kleinteiligen. Ja, das, Markus hat es ein paar Mal gesagt, es ist ja letztlich die klassische Krisen-PR, das ist, was du tust. Aber wenn du ein Blatt hast wie The Economist, ein eher konservatives, sehr wirtschaftsnahes Blatt, was sagt, ey, Amis, guckt euch mal an, was die Europäer geil mit der Datenschutzgrundverordnung haben, dann klappt mir schon die Kinnlade runter. Also ich glaube, das ist schon eine gewisse Wende im Denken. Und ich glaube, damit kommt Facebook mit dieser klassischen Krisen-PR nicht rum. Mhm. Und ich glaube, das werden wir die Woche auch noch nach der Anhörung noch erleben.
Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall eine tolle Marketingveranstaltung für die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Eine bessere hätten sie sich nicht wünschen können.
Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich den Economist jemals lese. Ja. In Wirklichkeit haben sich doch die Amis über viele Jahre eher lustig gemacht über die Europäer, die sich über so Paragraphen streiten. Ja. Und also das war ja eher so ein bisschen, in die Richtung wollen wir nicht. Wir haben andere Modelle und jetzt scheint es komplett zu kippen. Hm. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und da kommt man, glaube ich, nicht an, auch nicht als Facebook-Konzern, wenn man da so ein bisschen was darüber sagt, dass man ja die eine oder andere Einstellung ändert und den einen oder anderen Zugriff nicht mehr erlaubt.
Na ja, okay, aber Worte sind das eine, dass jetzt im Economist das ein bisschen sozusagen, ich finde das auch bemerkenswert, wird sich dann schon aber noch zeigen müssen. Also die Restriktionen, also ob das wirklich dann als Modell für die gesamte Welt funktioniert.
Wahrscheinlich nicht,
nee. Das befürchte ich nicht, aber natürlich so bestimmte Standards und überhaupt wahrscheinlich, wenn man es auf einer sehr abstrakten Ebene sich anguckt, dass einfach nicht der unregulierte Datenkapitalismus quasi einfach Anything Goes, Wild-West-Mentalität, sondern dass es bestimmte Leitlinien braucht, dass das überhaupt manche Leute in den Mund nehmen oder jetzt mal einsehen, ist wahrscheinlich tatsächlich schon
am Ende
ein interessanter
Anything Goes ist doch
Shift.
Eigentlich das Schlagwort für diesen Skandal, weil das ist doch eigentlich so ein bisschen die Essenz. Ja, genau, Anything Goes aus Sicht von Cambridge Analytica.
Ja, also sagen wir mal, Anything Goes zeigt, wir haben es hier mit einem zum Glück öffentlich dokumentierten Fall eines schwarzen Schafes zu tun. Das aber zeigt, die sind garantiert nicht die einzigen.
Eben, schwarze
Schafe. Und auch wenn das gerade nicht so funktioniert, wie die in ihrer PR verkaufen, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwer mal viele Daten mit Big Data Analysen zu einem manipulierenden möglichen Werkzeug zusammensetzen kann und gegen uns verwenden kann. Und wir müssen darauf zumindest Antworten finden, wie wir das Ganze besser demokratisch kontrollieren können, weil Cambridge Analytica wird nur die Spitze des Eisberges sein. Da wird es noch viel mehr Unternehmen geben, die möglicherweise jetzt nach und nach an die Öffentlichkeit gezerrt werden, aber all die Jahre einfach ihr Ding machen konnten.
Super Überleitung eigentlich zu den Konsequenzen, aber ich will noch eine kleinteilige Sache nachschieben, sorry. Wenn wir darüber sprechen, was hat Facebook eigentlich gemacht und angepasst, muss man schon auch nochmal erwähnen, weil ich das echt interessant finde, dass sie die sogenannten Partnerkategorien eingestellt haben. Also Facebook hat ja die Praxis gehabt, dass sie auch echte Data Broker als Partner hatten, also Datenhändler wie Axiom oder Oracle Data Cloud und so, die ja nichts anderes machen als Profile über Menschen zusammenstellen, wo sie die unterschiedlichsten Informationen aus den unterschiedlichsten Datenquellen zusammenführen, vom Offline-Einkaufsverhalten über Third-Party-Web-Tracking.
Und die konnten dann die Echtzeitdaten.
Genau, und die haben das sozusagen über Face, also sozusagen diese Informationen konnten auch für das Targeting oder können immer noch auch für das Targeting auf Facebook genutzt werden. Das heißt, auch das Einkaufsverhalten, das Einkommen, Gesundheitsdaten etc. können damit kombiniert werden und für das Targeting genutzt werden. die von externen Datenhändlern eben, das will Facebook einstellen. Auch da, das Timing deutet darauf hin, die wollen das für Europa zum 25. Mai machen, das Timing deutet darauf hin, dass auch das eigentlich eine länger vorbereitete Maßnahme ist und jetzt keine echte Reaktion auf den Skandal, sondern auch wieder nur, wir verkaufen etwas, das wir ohnehin machen müssen, weil tatsächlich dieses krasse Data Broker Business, bei dem, ohne dass irgendwer es nachvollziehen kann, ob in welcher Datenbank, bei welchem Datenhändler seine Daten landen, dass dieses Geschäft mit der Datenschutzgrundverordnung so nicht vereinbar ist, dürfte eigentlich klar sein. Aber es ist trotzdem ein interessanter Schritt, dass Facebook sagt, okay, wir kündigen an der Stelle die Zusammenarbeit auf. Ich finde es schon bemerkenswert, weil es ist bei Marketern beispielsweise ist der Aufschrei schon groß an der Stelle, weil das natürlich extrem praktisch ist für die, dass sie nicht nur sagen können, ich möchte die Menschen in der Region, sondern ich möchte auch die in letzter Zeit mein Produkt eingekauft haben oder die bestimmte Shopping-Interessen haben oder ein bestimmtes Shopping-Volumen haben. Gleichzeitig muss man dazu sagen, Facebook arbeitet natürlich daran, sich solche Informationen einfach auch selbst besorgen zu können und etwas über die sozioökonomische Situation der Nutzerinnen und Nutzer sagen zu können.
Die können das in-house machen, die brauchen da keine externen Partner mehr. Ja. Die übernehmen sozusagen deren Job.
Okay, so viel zu den Reaktionen von Facebook. Wenn man es mal zusammenfassen will, am Anfang, ja, also insgesamt keine besonders gut gelungene PR, aber nicht viel mehr als PR, muss man an der Stelle jetzt auch mal sagen. Also,
und sie dachten, sie kommen wie immer da durch, dass halt das Interesse nur 3 Tage anhält und dann irgendwie alle irgendwie einen anderen Skandal hinterher rennen. Und das hat in diesem Fall aufgrund vieler Aspekte zu einem Momentum geführt, das auf einmal ganz anders war.
Ja, und die ergriffenen Maßnahmen können eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt an der Grundfunktionsweise sich nicht viel ändert bei Facebook. Das Geschäftsmodell bleibt das gleiche, sozusagen.
Also andere wäre ja wohl, dann können sie letztlich auch zumachen.
Das ist die Frage. Also müssen wir über alternative Finanzierungsmodelle sprechen oder was auch immer.
Wenn sie dafür wäre, die zu zerschlagen, hatte ich schon erwähnt. Da ist schon gut.
Gut, dann sind wir ja schon, was politisch dran wäre. Ich glaube, wir können jetzt hier mal eine Umfrage oder repräsentative Umfrage unter allen Beteiligten machen.
Unter uns drei,
meinst du? Wer ist dafür, Facebook zu zerschlagen?
Zwei Hände gehen hoch.
Ja, was heißt zerschlagen? Was meint ihr damit? Sagt es mal. Sagen, also das klingt natürlich erstmal geil und zerschlagen ist immer gut, aber.
Ja, also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall eine Trennung zwischen Facebook als soziales Netzwerk, Instagram und WhatsApp hinbekommen, weil diese drei Dienste dominieren als Apps. Plus die vierte App, den Facebook Messenger, quasi die Smartphones von ganz vielen Menschen. Also Facebook dominiert damit das soziale Netzwerk die sozialen Medien und man müsste zumindest nachhaltig verhindern, dass es Datentransfers zwischen diesen Diensten gibt. Noch besser wäre es für einen Wettbewerb, wenn man halt diese aufspalten würde. Abgesehen davon könnte man natürlich auch noch diesen Diensten Interoperabilität zuschreiben, so dass halt WhatsApp irgendwann mal geöffnet werden müsste, um zum Beispiel mit Signal-Nutzern auch kommunizieren zu können. Oder
anderen Messengern, ja. Also das ist natürlich, klar, diese Zerschlagen ist immer so ein bisschen
sehr einfach gesagt.
Ja, es ist natürlich einfacher gesagt. Also, wir leben in einer Wirtschaftsordnung, wo Leute, die sich ein Geschäftsmodell aufbauen, nicht einfach sozusagen zerschlagen werden können. Dafür muss es, glaube ich, gute Gründe geben. Und wo werden wir da? Letztlich werden wir ja dabei so Fragen wie, in welchen Bereichen bilden sich Monopole oder Oligopole und wie wichtig sind die? Und muss man nochmal trennen zwischen normaler Werbung, die irgendwas verticken will, und politischer Werbung? Ja. Wird sicherlich nicht so einfach. Wir haben ja schon an anderen Fällen gelernt, dass es mit einem Kartellrecht oder mit einem Monopolrecht auch europaweit schwer zu machen ist. Klar, wir haben hier eine große Macht, die sich entwickelt hat, das ist, glaube ich, unbestritten, aber worin die eigentlich besteht und wie man sie überhaupt regulieren könnte mit dem, was besteht an europäischem oder nationalem Recht, das finde ich, da ist eigentlich nichts da, wo man inhaltlich ran könnte. Also,
Ja, also gut, also das Mindeste ist natürlich, dass man sagen müsste, okay, wir müssen da hingucken bei politischer Werbung, aber also als Minimal-Anforderung quasi, ja, mehr Transparenz in Sachen politischer Werbung. Aber das Grundproblem, dass eben Facebook und Co. so wichtige digital-soziale Infrastrukturen sind, die in der Hand von einer Firma sind, die ein Geschäftsmodell haben, das einfach
nicht gemeinwohlorientiert.
Das ist nicht nur nicht gemeinwohlorientiert, sondern eben bisweilen schädlich. Das ganze Thema der Bewertbarkeit und der Sortierung sozusagen, der konstanten Sortierung von Menschen anhand ihrer Datenbasis, tippen wir jetzt ja nur an der Stelle. Dessen gesellschaftliche Konsequenzen, da müssten wir eigentlich einen eigenen Podcast zu machen, beziehungsweise ich empfehle mein Gespräch mit Wolfi Christel hier im netzpolitik.org-Podcast.
Der Podcast war eigentlich sehr, sehr einsichtig. Der hat vieles vorweggenommen, übrigens auch von dem, was wir heute den Skandal nennen. Also wenn ihr jemand sucht, ist der netzpolitik.org-Podcast mit Wolfi Christel und Ingo Dachwitz. Tatsächlich, also das war ja letztlich, lief darauf zu. Ich meine, es war absehbar. Man konnte messen, wie sich die ganze Industrie um diese Data Brokerage und sozusagen das professionelle Beeinflussen von Menschen, egal ob sie was shoppen wollen oder wählen sollen, wie sich das verändert hat. Und letztlich ist es jetzt nur sozusagen Peak. Mhm. Und darin ist es kulminiert. Aber ich glaube, wir werden uns hier eh alle einig, dass wir nicht cool finden, dass die Meinung so stark beeinflusst wird und so viele Menschen sozusagen sich ihre Neuigkeiten und alles das, was sie so über die Welt wissen, über eine Werbeplattform holen. Die Frage ist aber, wie man das wirklich reguliert. Und ich sehe rechtlich wenig Möglichkeiten in Europa. Die müsste man erschaffen.
Na. Also Datenschutzgrundverordnung könnte schon interessant sein. Also wenn man sie mal ganz ernst nimmt, Datenminimierung als Grundsatz. Also als eiserner Grundsatz, Zweckbindung, Daten nur für den konkreten Zweck und dann mit einer Einwilligung dafür. Und auch, aber ist natürlich rechtlich umstritten, was das heißt. Da werden sich die Gerichte jahrelang mit beschäftigen müssen nach Inkrafttreten nach Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung das Koppelungsverbot. Also eigentlich, dass du nicht Nutzer dazu zwingen darfst, dass sie Daten hergeben, die nicht für den Betrieb eines Dienstes eigentlich notwendig sind, dass du sozusagen die Erbringung einer Leistung an die Aufgabe deiner Privatsphäre koppelst, das steht eigentlich schon da drinne. Mhm. Und das könnte ein Weg sein. Die Frage ist nur, was ist dann das Alternativmodell? Heißt es dann, dass wir wollen, dass Facebook sozusagen, du kannst einmal einerseits sozusagen das Werbe- und Datenanalysemodell Zugang für Facebook oder für ein soziales Netzwerk holen und andererseits den Bezahlzugang?
Naja, also sagen wir mal, wir haben ja auf der einen Seite so ein bisschen die Herausforderung auf nationaler Ebene ist das Kartellrecht schon ein bisschen abgeändert worden, reformiert worden, aber noch nicht ausreichend. Und dann ist halt die Frage, reicht es aus, wenn man auf nationaler Ebene etwas macht? Müsste man nicht vielmehr auf europäischer Ebene vergleichbare Strukturen zu einem Bundeskartellamt haben? Da gibt es halt Debatten um eine mögliche Digitalagentur und so weiter mit ähnlichen Befugnissen, die Macron reingebracht hat, die wir jetzt vielleicht auch nicht ausführlich diskutieren können als Idee. Es gibt Beispiele auf EU-Ebene wie die Trennung von Microsoft, Windows.
Der Explorer-Fall.
Explorer. Mhm. Es gibt andere Fälle, wo seit vielen Jahren die Marktmacht von Android untersucht wird, wo man halt feststellt, irgendwie hat die Europäische Union zwar Hebel, aber die sind dann viel zu langsam. Man verfügt möglicherweise nicht für ausreichend Befugnisse für solche globalen Monopole. Und es gibt zu wenig Experten, die sich tatsächlich mit Marktmacht, Monopolrecht, Kartellrecht ausführlich beschäftigen können, wo wir auch immer sehen, okay, wir haben da noch einen wunden Punkt, wo wir gerne mehr Experten kennen wollen würden, die uns da auch unterstützen
können. Letztlich wird die Frage doch sein, ob die Werte, die Ingo so aufgezählt hat, die ja im Prinzip in der Datenschutzgrundordnung drin sind und die sich ja ganz unmittelbar ableiten von der informationellen Selbstbestimmung. Also da hat ja, glaube ich, das Gericht in Deutschland in Karlsruhe eine Menge geleistet, ob wir die auch wirklich umsetzen wollen. Und das hieße schlicht, dass Teile dieses Geschäftsmodells so nicht funktionieren, zumindest nicht in Europa. Aber das ist halt, wie das immer so ist im Leben, wenn da viele Millionen Leute mitmachen, dass sich doch schwer zurückdrehen. Denn ein Teil des Problems wird ja auch sein, ob ab Mai, selbst wenn man das ernst nimmt oder die Tech-Konzerne ernst nehmen, was das Europäische Parlament hier beschlossen hat, ob es auch rückwirkend gilt oder ob sozusagen nur Leute, die sich neu anmelden, unterworfen sind oder ob sozusagen für alle nochmal diese Einwilligung geholt werden. Ne? Also da stellen sich ja viele ganz neue Fragen.
Und zumal die Hauptfrage ja ist, ist es überhaupt möglich, dieses Geschäftsmodell in Frage zu stellen, wenn eigentlich die Leitlinie unserer Bundesregierung ist,
Datenreichtum,
nicht Facebook irgendwie zu regulieren, sondern von Facebook lernen. Wir wollen unsere eigenen Facebooks haben und quasi das nur als Blaupause sehen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie hier eine Industrie bietet, die mit dem Datenreichtum einen ähnlichen datenkapitalistischen Erfolg erzielen könnte. Was unserer Meinung nach halt relativ naiv ist, aber das ist so die Leitlinie dieser CDU, CSU, SPD-Bundesregierung, die erkennbar ist.
Diesen lustigen, auch kognitiven Spagat, den die da veranstalten, auch gerade so nach den ersten Aussagen von Doro Beer, war allerdings vor Beginn des Skandals, den werden wir sicherlich noch beobachten, ne, in dieser Legislaturperiode.
Genau, na, es wird sich ganz konkret jetzt die Frage stellen, also die Bundesregierung, Helge Braun, Kanzleramtsminister, hat das halt zwar angekündigt als jetzt Reaktion, wir setzen eine Datenethik Kommission ein und müssen das Datenrecht neu regulieren, aber wenn man sich anguckt, was die CDU genau zu diesem Thema in ihrem Wahlprogramm angekündigt hat und eben auch schon als politische Linie seit einigen Jahren fährt und immer offensiver fährt, auch die Kanzlerin, die erst vor kurzem auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos die große Bühne genutzt hat, um sozusagen die Menschen in Europa aufzurufen, doch erstmal endlich nicht mehr über Datensouveränität zu philosophieren, sondern mal endlich ihre Daten ein bisschen mehr preiszugeben und mehr Freizügigkeit an den Tag zu legen. Das Programm hinter, wir wollen das Datenrecht neu ordnen oder vielleicht auch ein Dateneigentumsrecht schaffen, was so die Überlegungen sind in der Großen Koalition, vor allen Dingen in der Union, ist ja, es muss ein Gegengewicht, so sagen wir es eben, zum Datenschutzrecht geben, nämlich ein Datennutzungsrecht, das Zugänge sicherstellt für Wirtschaft und für staatliche Behörden. Alles so, das ist die Agenda dahinter. Und da bin ich mal sehr gespannt, genau, alles andere sind Innovations- und Wirtschaftshemmnis, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann in der Koalition aufgeht, gerade auch nach den Aussagen der Justizministerin an der Stelle. Ganz konkret werden wir es beim Thema E-Privacy-Verordnung sehen. Die E-Privacy-Verordnung hätte wohl nicht verhindert, was jetzt passiert ist, weil nach der Definition eben Facebook-Likes nicht als Kommunikationsdaten gelten, nach der aktuellen Definition. Aber natürlich trotzdem insgesamt es darum geht, sollen Telekommunikationsanbieter, Telcos beispielsweise, die Möglichkeit haben, auch die Daten, die bei ihnen anfallen, mehr zu nutzen und womöglich auch weiterzugeben und ein ähnliches sozusagen Tracking-basiertes Geschäftsmodell aufzubauen. Dann das Thema Web-Tracking quasi, also was passiert im Internet, das Nachverfolgen von Bewegungen durch Dritte, Cookies und andere Tracking-Methoden.
Ja, wenn man es mal dreht, ist doch eigentlich diese E-Privacy-Verordnung eine Chance. Die Aspekte daraus, da könnte man noch unmittelbar Konsequenzen ziehen, genau, von diesem Facebook-Cambridge-Analytica-Skandal. Ja. Da könnte die Bundesregierung sich doch aktuell in Brüssel für einsetzen.
Genau. Wir wissen leider nicht besonders viel darüber, wo die Debatte gerade steht, auch in der Bundesregierung, aber es gibt so Andeutungen. Na klar, es gibt klar die Unionspolitiker, die Union hat sich auch oder die konservativen Parteien haben sich auch im EU-Parlament mit Händen und Klauen dagegen gewehrt, dass es einen relativ mit Klauen und Füßen, Zähnen und Klauen, Händen und Füßen, so, einen relativ starken E-Privacy-Entwurf gibt, den das Parlament dann letztendlich aber verabschiedet hat. Und im Koalitionsvertrag ist so eine Wischiwaschi-Formulierung und wir dürfen eben sehr gespannt darauf sein. Die Ratspräsidentschaft hat kürzlich erst einen vermeintlichen Kompromissvorschlag vorgelegt. Alle warten jetzt darauf, eben, dass die Mitgliedstaaten, die Regierungen der Mitgliedstaaten sich positionieren, damit das Gesetzgebungsverfahren weitergehen kann. In der EU hat einen Vorschlag vorgelegt, der letztendlich genau das Gegenteil tut, als die Konsequenzen aus Cambridge Analytica und dem Facebook-Skandal jetzt zu ziehen. Also da gibt es auch die Frage nach Datenreichtum versus und der vermeintliche Gegensatz von einer Digitalindustrie, einer erfolgreichen und einem Datenschutz wird sich sehr akut stellen.
Der Berichterstatter Axel Voss, ein Konservativer, hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass die Werbewirtschaft. Und man muss schon mal sehen, dass, wenn wir über Cambridge Analytica reden, schon ein Teil davon ist in gewisser Weise, obwohl die Werbung eine politische ist, dass die eben eine zu schützende Wirtschaftsbranche ist. Und man solle auch an die Arbeitsplätze denken. Und er hat Beschimpfungen abgelassen, so zum Beispiel seinen Datenschützer zu sehen wie der iranische Wächterrat. Mhm. Also der haut schon ordentlich drauf. Mhm. Ich denke, wir sollten denen jetzt ordentlich auf die Finger gucken. Mhm. Wir wollen vielleicht am Ende noch was verweisen. Wir haben morgen, ne?
Donnerstag, wir haben, mit Dienstag.
Morgen. Also Dienstag und Mittwoch.
Ich möchte noch einen Punkt eigentlich sagen bei den Konsequenzen, aber du musst eigentlich Feierabend machen. Nur einmal interessanter Punkt, über den man nachdenken könnte, Datensteuern. Ich habe noch nicht viel drüber sozusagen, es gibt noch nicht viele Debatten darüber, aber zumindest so ein bisschen. Also wie schafft man es eigentlich, wenn es eine Datenökonomie gibt, dass diejenigen, die davon profitieren oder Anreize haben, bislang gibt es ja sehr große Anreize, sozusagen diese Daten zu sammeln, datenbasierte Geschäftsmodelle zu machen. Ein Punkt in der Debatte ist, kann man das vielleicht darüber, dass man da eine spezifische Steuer für einführt, sozusagen die Externalitäten, die entstehenden gesellschaftlichen Kosten umlegen oder einfangen auf die Art und Weise, indem man beispielsweise Datenextraktion besteuert. Das nur einfach, damit wir es hier mal in der Debatte haben als weiteren Punkt. Das können wir leider an der Stelle nicht ausführlich diskutieren. Genauso wie die Frage, müsste nicht eigentlich die Tech-Förderung in Deutschland und Europa einfach viel klarer werteorientiert sein? Also ich meine, es gibt ja Start-up-Förderung und so weiter, aber keiner spricht darüber oder zumindest die Bundesregierung spricht nicht darüber, welches Ziel verfolgen wir eigentlich mit Innovationen und mit Startups und mit Wirtschaftsförderung? Und das hat sich ja, die Konsequenzen sehen wir eben davon, dass es eben keine starke, werteorientierte, alternative europäische Digitalindustrie gibt. Es gibt sie, aber sie kann halt nicht mithalten. So, sorry, Konstanze muss los.
Ich wollte eigentlich nur auf ein paar Sachen verweisen. Also zum einen die Anhörung sind öffentlich, Dienstag und Mittwoch. Also wer sich das anhören will und das Englischen mächtig ist. Wir werden morgen von uns, von Netzpolitik.org, auch so ein paar Fragen raushauen, die wir auch ganz gerne stellen würden, die aber ganz sicherlich so im US-Kongress nicht kommen.
Die
wir
wollen ihr verweisen, aber sobald ihr mal Facebook offizielle trefft, gerne für uns stellen könnt, weil wir werden natürlich auf Facebook schicken, aber in der Regel antworten die uns halt leider nicht.
Dann wollen wir verweisen auf eine längere Sendung, die Ingo gemacht hat letzte Woche, zusammen mit Katascha, wo ihr zwei Stunden eigentlich darüber redet. Zwar sind da sozusagen die allerletzten Entwicklungen, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht drin, aber ihr werdet, finde ich, auch sehr, ihr geht da relativ tief rein und werdet relativ erklärbärig. Genau. Ansonsten wollen wir die Facebook-Opfer nochmal auffordern, wer keinen Bock mehr hat, delete Facebook, zerschlag den Konzern.
Na, ich will nochmal kurz hinweisen auf unser Fortlaufen.
Könnt ihr ja gerne unsere Facebook-Seite liken.
Nein, wir machen jetzt keine Werbung für Facebook. Wir werden ja tatsächlich, das können wir vielleicht zum Abschluss nochmal machen an der Stelle, wir bekommen öfter den Vorwurf, wie könnt ihr denn Facebook kritisieren und das Geschäftsmodell so grundsätzlich kritisieren, wenn ihr selber noch da seid als netzpolitik.org mit eurer Seite. Es ist ein Dilemma, das wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben.
Das Dilemma besteht ganz einfach in Zahlen. Wir wissen, wie viel der Leute unsere Artikel lesen, die von Facebook kommen. Und dieser Realität können wir uns auch schlecht verschließen. Wir würden sie auch gerne ändern.
Also mal überspitzt gesagt, knapp. Wir tracken nicht genau. Also wir wissen nicht genau, was bei uns passiert, aber wir gehen davon aus, dass ein Drittel aller Nutzer über Facebook kommt.
Sogar etwas mehr.
Und das ist einfach ein Fakt, dem wir uns stellen müssen. Es wäre jetzt einfach, die Eigner zu spielen und einfach aus Facebook rauszugehen. Dann würden wir aber auf der einen Seite natürlich die Chance verpassen, dass wir mit unserer Kritik an Facebook auch die Leute, die auf Facebook sind, erreichen würden, abgesehen von all den anderen Themen, die wir halt kommunizieren. Ja, wir können das jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern, dass halt so viele Menschen einfach mal ihren News-Konsum über Facebook-Infrastrukturen laufen lassen. Wir propagieren seit vielen Jahren RSS, hat sich leider nicht durchgesetzt. Alles, was wir bekommen haben, ist eine Facebook-Fanpage. Wir halt tun können, ist, wir bieten halt viele Alternativen an. Wir sind eigentlich auch überall aktiv und unsere Philosophie ist halt, möglichst viele Menschen mit unseren Themen erreichen und
also wer uns auch lesen notfalls will, muss dort, wo ganz sie sicherlich sind. Kein Facebook haben. Wir bieten das auf sehr vielen Plattformen an. Ich könnte ja damit leben, doch abzuschalten, aber wir müssen einfach ein bisschen realistisch sein und die Zahlen sehen. Das ist halt einfach, also eigentlich müssen wir appellieren an die Nutzer, ihr eigenes Verhalten auch zu überdenken. Weil letztlich, also wir als, ich sag jetzt mal, wir als Klicker, auch wenn ich jetzt selber nicht dabei bin, aber wir als Klicker können natürlich unser Verhalten auch einige tun. Insofern, das wäre vielleicht, ich meine, hey, informieren tun wir ja.
Gut,
jo.
Das ist ein schönes Ende. Wir haben länger geredet, als wir wollten, aber es ist halt auch ein relativ großer Skandal, oder?
Wir haben noch nicht längst nicht alles gesagt.
Nee, natürlich nicht. Aber wir bedanken uns für Zuhören und wir hoffen, dass ihr auch den nächsten Netzpolitik.org-Podcast hört. Tschüss von Konstanze.
Markus.
Ingo, genau. Feedback bitte. Ich glaube, das muss man bei Podcasts noch machen, dass man noch Feedback fragt. Sorry,
genau.
Nachgeschoben. Also, bitte gebt uns Feedback. Tschüss.
Tschüss.